Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich ganz gerne in einer Tradition weitermachen, die Rudi meistens hier so pflegt, wenn er hier vorne steht. Und zwar, ihr seid jetzt so lange gesessen, das Jahr hat begonnen, ihr habt gehört, es soll mit Schwung weitergehen, also deswegen auch die Gebetswoche, aber es kann auch heute schon ein bisschen Schwung in den Laden hier reinkommen, gerade da, wo wir doch immer so mit Abstand sind und mit Maske und überhaupt, nein, macht sie nicht runter, aber ihr könnt aufstehen und könnt dem Nebenmann, Vordermann, Hintermann, kurz eure Faust, also nicht den Rücken, aber ihr wisst ja, was ich meine, so als Gruß, das wäre doch mal gut und wäre vielleicht mal angebracht. Ja, das tut doch gut, denke ich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir diesen Sonntag miteinander so auch hier im Gottesdienst feiern dürfen. Jesus im Mittelpunkt und geradezu auch am Start in dieses neue Jahr. Ich nehme an, dass einige noch unterwegs sind im Urlaub. Zumindest so sehen die Reihen hier aus. Etwas Licht, aber das ist ja nicht schlimm. Wir beten, dass sie wohlbehalten auch alle wieder zurückkommen und dass dann hoffentlich auch die nächste Woche für jeden von uns gut startet, mit Schule, mit Arbeit, mit was auch immer. Hoffentlich ohne Quarantäne. Lukas ist heute den ersten Tag wieder auf freiem Fuß. Von anderen weiß ich, dass es heute erst erwischt hat. Zum Beispiel unser Geburtstagskind Julia Wilbur. Heute Morgen rief Wolfgang an und sagte Paul. So, also, da dürfen wir dran denken, an die Geschwister, die krank sind, dass Gott seine schützende Hand über ihnen hält, sie bewahrt, sie durchträgt und auch, dass sie schnell genesen und dass es dann wieder normaler weitergehen kann. Die Predigt heute ist ein Experiment. Und zwar deshalb, weil ich letzten Sonntag Kindergottesdienst hatte und nicht mitbekommen habe, was Andreas gepredigt hat. Ich habe mir das auch nicht angehört, Andi, deine Predigt. Von daher weiß ich nur von meiner Frau, dass er so ein bisschen den Bibeltext beleuchtet hat, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, der Jahreslosung. Und ich habe gedacht, ich starte einfach auf meine eigene Art und Weise, ohne jetzt großartig den Bibeltext selber in diesem Umfeld des Textes auszulegen, sondern einfach mit ein paar Fragen. Und in diese Fragen möchte ich euch ganz gerne mit hineinnehmen. Die erste Frage, die sich mir persönlich stellt, wenn ich die Jahreslosung lese, in Johannes 6, Vers 37, wo es heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus von sich, sagt Gott von sich, ist die Frage, und das ist eine ganz menschliche Frage, wen würde aber ich abweisen? Ja, jetzt wollt ihr von mir Namen wissen, oder wie? Also ich habe gedacht, also ganz klar, wen ich auf jeden Fall abweisen würde, also wer zu mir kommen will, das sind natürlich meine Feinde. Ich weiß nicht, ob ich von denen viele habe, aber so ein paar Menschen fallen mir doch ein, wo ich sage, ja, wenn die heute Mittag bei mir klingeln an der Haustür, dann mache ich nicht auf. Die sollen gucken, wo sie bleiben. Die haben es nicht verdient, die haben sich das selber verscherzt, was auch immer. Nee, also man kann da nicht einfach so kommen. Ja? Also die können vorher anrufen, vielleicht können mir eine E-Mail schicken, wo sie sich aber erstmal Buß in Sack und Asche tun und so, und dann vielleicht können sie kommen. Ja? So. Also ich kenne solche Leute, ja, es gibt immer wieder solche Leute in meinem Leben, wo ich merke, nee, also einfach so kann diese Person nicht kommen. Ja, es wäre leicht, wenn es nur diese bösen, großen Feinde sind, ja, die man so mal hat, weil, keine Ahnung, der einer die Vorfahrt im Straßenverkehr genommen hat oder was auch immer halt, ja, es gibt ja immer so ein paar Querköpfe. Aber ich muss ehrlich bekennen, als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, es zieht aber engere Kreise. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt einer von euch heute Mittag an unserer Haustür klingelt, ob ich auch da so freudigen Herzens aufmachen würde. Oder sagen würde, naja, es ist ja die Gemeinde, es sind liebe Glaubensgeschwister, schön und gut, aber heute will ich meine Ruhe haben. Ja, ich habe ja schließlich gepredigt am Vormittag, also ist der Nachmittag dann frei. Das kann jetzt nicht wieder Arbeit sein. Nicht wieder Gespräche, nicht wieder Probleme wälzen und so weiter. Und da merke ich, dass sogar die Leute, die mir am Herzen liegen, dass ich sogar da, je nachdem, wie der Umstand ist, wie der Zeitpunkt ist, sogar solche Leute abweisen würde. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es mir einfach, ich nehme einfach meine liebe Familie. Meine Jungs, meine Tochter, hey, die können mir auch manchmal gestohlen bleiben, wisst ihr das? Also, ja, die können schon kommen, so grundsätzlich, aber nicht immer und wann sie wollen. Also, es gibt Tage, nee, also da können sie echt mal aus den Füßen. Also, da habe ich es auch schwer und es ist besser, wenn jeder in seinem Zimmer ist. Dann komme ich jetzt auf meine liebe Ehefrau zu sprechen. Und die würde ich natürlich nie abweisen. Natürlich bis auf, wisst ihr, ihr kennt ja die Momente, nicht wahr? Wo man sogar dem allerliebsten Menschen auf dieser Welt sagt, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für Selbstentfaltung, für Selbstverwirklichung, ich muss jetzt erstmal mit mir selber klarkommen, geh mir aus den Füßen, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Blickfeld, ich kann dich heute nicht angucken. Und dann merke ich plötzlich, dass diese Jahreslosung so ganz persönlich für mich ist. Denn wenn Jesus sagt, dass jeder kommen kann und er nicht abweist, ja, was ist dann mit mir? Wie habe ich dann bisher mein Leben gelebt? Wenn ich dauernd Menschen abgewiesen habe, einschließlich meiner Familie und der Allerliebsten. Die Frage geht aber für mich persönlich auch nochmal weiter. Denn die Frage, die ich auch nochmal stellen würde, wen würde Gott vielleicht doch abweisen? Stimmt denn diese Aussage so, dass jeder kommen kann, egal wie, egal wann, und Gott weist keinen Menschen ab? Stimmt denn das? Und ihr merkt, jetzt spricht der Theologe hier, ja, der einfach genauer noch den Finger auf den Punkt legt und sagt, ob das so die ganze Wahrheit ist. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, die ich an die Bibel stelle. Denn woher kriege ich dafür eine Antwort? Ich könnte natürlich aus meinem Bauchgefühl heraus sagen, ja, das stimmt. Ich könnte aber auch sagen, ja, aber was sagt denn die Bibel über diesen Punkt? Wen würde Gott abweisen? Und ja, ich bin fündig geworden. Nicht nur an einigen wenigen Stellen, aber ich werde euch eine Stelle zeigen, wo ihr plötzlich merkt, dass Gott Menschen abweist. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Da sagt Jesus selber, das ist der gleiche, der den Vers in der Jahreslosung sagte, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, das ist ein Text, der widerspricht anscheinend unserer Jahreslosung für 2022. Warum haben wir nicht diesen Text genommen als Jahreslosung? Ja, ich verstehe es ein bisschen schwierig, so als Leitvers für ein Jahr. Aber es ist ein Text, der auch in der Bibel steht und es ist sogar persönliche, direkte Aussage von Jesus selber, der auch die Jahreslosung gesagt hat, dass wer zu ihm kommt, nicht abgewiesen wird. Aber ein paar Wochen, ein paar Monate später sagt er genau das hier, es gibt Leute, die ich abweise. Und es sind sogar Leute, die behaupten, mich zu kennen. Es sind sogar Leute, die behaupten, mit mir gelebt zu haben und Dinge getan zu haben wegen mir. Und ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht, ihr gehört nicht zu mir. Nicht nur das, sondern weicht von mir, raus mit euch, fort mit euch. Und er verwendet ein Wort hier als Überbegriff, er nennt diese Menschen Übeltäter. Die haben etwas Übles getan. Ja, was denn? War denn prophetisch Reden im Jesu Namen was Übles? War denn Wundertun im Namen von Jesus etwas Übles? Ich denke, das sollen wir, oder? Ist doch herrlich. Aber das Urteil von Jesus über diese Menschen ist, ihr Übeltäter. Ihr Übeltäter. Und wir können uns wirklich fragen, wieso denn? Wieso gibt es solche Menschen, die sich bemüht haben, mit Jesus zu leben, aber am Ende als Übeltäter von ihm hingestellt werden? An welchem Punkt haben die das nicht richtig gemacht? Und vor allem, wie können wir es dann richtig machen? Und ich möchte ganz gerne mit diesem einen Begriff weitermachen, mit diesen Übeltätern. Denn wir finden in der Bibel zwei Übeltäter. Und an dem Beispiel von diesen beiden Übeltätern merken wir, was man richtig und was man falsch machen kann. Lukas 23, Vers 33 und dann nochmal 39 bis 43. Da geht es um die Kreuzigung von Jesus. Da heißt es, und als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Übeltäter. Ja, das waren die beiden, die links und rechts von ihm waren. Das waren zwei Übeltäter. Also solche Leute, wie wir sie vorher gesehen haben. Einen zur Rechten und einen zur Linken. Einer der gehängten Übeltäter lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du Gott nicht? Und er sprach, dieser zweite Übeltäter: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir. Das ist eine Bekräftigung. Das heißt, so wahr ich hier am Kreuz hänge, ich sage es dir, ich, der Sohn Gottes, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was unterscheidet diese beiden Übeltäter voneinander? Es waren beide Übeltäter. Und das waren Übeltäter, so wie wir sie kennen, ja? Ja, die haben wahrscheinlich jemanden ums Eck gebracht. Die haben wahrscheinlich einen auf dem Gewissen gehabt oder vielleicht sogar mehrere Menschen umgebracht. Die haben wahrscheinlich Aufstand angezettelt und ja, das waren so Mörder, Totschläger. Ja, das ist klar, dass das Übeltäter sind. Deswegen wurden die auch gekreuzigt. Links und rechts von Jesus. Beide sind Übeltäter. Ich habe hier eine kleine Passage weggelassen von dem Bibeltext. Das ist hier mit diesen Klammern hier so vermerkt. Und an dieser Passage, da sagt der gute Übeltäter zu dem schlechten Übeltäter, das kann man eigentlich so gar nicht sagen, sagt aber, wir haben es verdient, am Kreuz zu hängen. Es ist gerecht, dass wir hier zu Tode gebracht werden, auf diese grausame Art und Weise. Denn wir haben es verbockt. Wir sind Übeltäter. Auch dieser gute Übeltäter steht zu seiner Schuld. Und das ist geradezu das, worauf ich hinaus möchte. Denn Jesus, Gott, er weist Übeltäter ab. Aber welche Übeltäter? Er weist Übeltäter ab, die ihre Schuld nicht einsehen. Das hat der böse Übeltäter nämlich nicht getan. Der hat wahrscheinlich sogar noch, als er am Kreuz hing, gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe für die gerechte Sache gekämpft. Ich habe nur getan, was man tun muss. Und wenn dabei einer umkommt, dann ist es halt so. Der hat vielleicht noch bis zum letzten Augenblick gedacht, dass er die Weisheit hat, dass er die Wahrheit vielleicht liebt, dass ihm Unrecht getan wurde, obwohl das nicht gestimmt hat. Der zweite Punkt, er kam mit seiner Schuld nicht zu Jesus. Sondern er hat Jesus sogar noch herausgefordert. Ja, du willst Gott sein? Dann beweis es doch. Hat Jesus das nicht schon zur Genüge bewiesen? Und hat er es nicht auch am Kreuz bewiesen, dass er Gott ist? Und dieser eine Übeltäter konnte das leibhaftig mitbekommen. Der hat gemerkt, dass Jesus seinen Mund nicht aufgetan hat und geschrien hat und gezetert hat und gewettert hat. Und wenn Jesus seinen Mund auftat am Kreuz, was hat er dann gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Übeltäter. Hat er nicht genügend Beweise, dass das nicht einfach nur mal ein gewöhnlicher Mensch ist? Dass dieser Mensch am Kreuz neben ihm nicht so stirbt, wie er das tut, sondern dass da Gott stirbt. Und der dritte Punkt, er bittet Jesus nicht um Vergebung. Wir lesen das auch von dem guten Übeltäter nicht so direkt. Der hat nicht gesagt, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Aber er hat anerkannt, dass er schuldig ist. Und er bittet dann Jesus und sagt, Jesus, du gehst jetzt doch ins Paradies, in den Himmel, in dein Reich. Ich will auch dahin. Nimm mich mit, lass mich nicht hier. Lass mich nicht in meiner Schuld umkommen. Und diese für uns unausgesprochene Bitte, die aber Jesus verstanden hat, wo Jesus vergeben hat. Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, wir hören, was an unseren Ohren klingt, aber Gott sieht das Herz an. Und Gott hat das Herz von diesem guten Übeltäter gesehen. Und er hat gesehen, dass er zu seiner Schuld steht und dass es ihm leid tut und dass er Jesus um Vergebung bittet. Und deswegen konnte Jesus sagen, ja klar, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein kleines Spiel, jetzt müsst ihr genau auf die Folie achten. Achtung, wen würde Gott nicht abweisen? Ich gehe nochmal zurück. Wen würde Gott abweisen? Wen würde Gott nicht abweisen? Abweisen, nicht abweisen. Habt ihr es jetzt gesehen? Okay, gut. Also, das ist nur für die langsamen Checker. Mein Nein Gott gegenüber, das hat Gott sich persönlich angezogen. Meinen Widerstand ihm gegenüber, das hat er sich aufgehalst. Und nicht mehr ich muss Nein sagen zu Gott, sondern wen würde Gott nicht abweisen? Ja, auch die Übeltäter nicht. Weil wer von uns kann schon sagen, dass er kein Übeltäter ist? In Bezug auf Gott sind doch alle Menschen Übeltäter. Alle. Und das sagt die Bibel sehr klar. Also es gibt nur Übeltäter. Die Frage ist, auf welcher Seite vom Kreuz hängst du? Auf der linken Seite bei dem bösen Übeltäter, der seine Schuld nicht einsieht, der sogar noch Gott herausfordert? Oder hängst du auf der rechten Seite bei den guten Übeltätern? Ja, warum sind die gut, die Übeltäter? Das einzig Gute, was die haben, ist, dass sie ihre Schuld einsehen. Dass sie mit ihrer Schuld zu Jesus gehen und dass sie Jesus um Vergebung bitten. Deswegen sind dann diese Übeltäter gut. Das ist das Einzige, was uns Christen wirklich hervorhebt bei den Übeltätern. Wen würde Gott also nicht abweisen? Übeltäter, die zu ihm kommen. Und jetzt natürlich die Frage für uns Bibelkenner, Bibelleser: Kann es denn sein, dass es für Gott doch eine Sünde gibt, die er nicht vergibt? Etwas, was man übel als Mensch tun kann und das kann Gott nicht vergeben? Gibt es so etwas? Ich weiß, dass manche vielleicht nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, Paul, ich kenne da etwas, eine Stelle gibt es. Ja, die gibt es, richtig. Und ich will diese Ausnahme auch nicht kleinreden, aber diese Ausnahme ist heute jetzt nicht Gegenstand der Predigt. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt zu mir nachher. Es gibt nämlich diese eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die erwähnt wird, die Gott nicht vergibt, ja, aber das ist auch die einzige. Und das ist eine ganz spezielle. Also wer da weiter wissen will, kommt. Alle anderen, die sind hiermit bedient, hoffe ich mal. Jesaja 1, Vers 18. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, und das heißt, selbst wenn eure Sünden sowas von fett und von dick sind, wie es gar nicht anders geht, sollen sie doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, so will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Das verspricht Gott hier seinem Volk. Er verspricht es auch uns. Auch im Neuen Testament finden wir genau diese Aussage. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, merkt ihr, zu Jesus kommen, Schuld eingestehen, um Vergebung bitten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Von jeder Ungerechtigkeit. Und ich denke, dass genau dieser Bibelvers unsere Jahreslosung nochmal wunderschön auf den Punkt bringt. Wen weist er nicht ab? Jeder, der zu ihm kommt mit seiner Schuld und sagt, ich bin ein Übeltäter. Und das stimmt. Und ich will das nicht mehr. Ich will ein anderes Leben haben, ein neues Leben haben. Ich will Vergebung haben. Ich will bei dir ewiges Leben haben. Ich möchte zu dir gehören. Du bist mein Gott. Und dann heißt es hier von Jesus, er ist treu und gerecht. Weshalb weise ich viele Menschen ab? Weil ich eben nicht treu und gerecht bin. Das kann ich von mir nicht behaupten. Aber Gott kann das von sich behaupten, dass er treu und gerecht ist. Und du kannst zu ihm kommen, egal wann und egal wie. Und egal mit welchem Schlamassel. Wisst ihr, wenn meine Kinder zu mir kommen, was ausgefressen haben, da kommt es immer darauf an, was es ist. Ja? Bei mancher Sache bin ich großzügig und sage, ja, ja, das war klar, dass der Roller kaputt geht. Dafür haben wir ihn ja gekauft, damit er kaputt geht. Ist halt so passiert, war klar, war schon einkalkuliert von Anfang an. Aber wehe, es ist das Auto. Versteht ihr, was ich meine? Also dann werde ich schon ein bisschen ungehalten. Also das brauchen wir. Das macht man nicht einfach mal so schnell kaputt. Ja. Was ist bei Jesus? Und wenn es das Auto ist? Und wenn es die Beziehung ist? Und wenn es ein Totschlag ist oder ein Ehebruch oder eine Vergewaltigung? Er hat gesagt, dass er von jeglicher Ungerechtigkeit rein macht. Er macht rein, nicht wir machen uns rein. Er macht uns rein davon. Und dann kann er auch in dem gleichen Moment zu uns sagen, wie zu dem Übeltäter am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, du brauchst dich nicht erst beweisen. Du musst nicht erst noch lange hier irgendwas ableisten und büßen. Nein, wenn ich dir vergebe, dann ist es sofort und ganz und vollkommen. Und deswegen kannst du, egal wie groß die Schuld war, noch heute mit mir im Paradies sein. Ja, was muss ein Übeltäter tun? Wir lesen das in Jesaja 55, Vers 7. Und ich finde das so faszinierend, dass die Bibel mir unglaublich super Antworten gibt an diesem Punkt. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Da steht nichts von jemandem umgebracht oder gelogen oder betrogen. Merkt ihr was? Für uns sind oftmals dieses die Übeltäter, ja, die Vergewaltiger, die Schlimmen. Hier steht aber, gegen Gott aufgelehnt. Eigene Wege gegangen. Was, du hast gelebt, wie du wolltest? Das sind für Gott Übeltäter. Du hast eigene Pläne gemacht. Hey, hallo, seit wann lebst du? Für dich selber und nicht mit Gott. Das sind für Gott Übeltäter. Und deswegen sagt er dann hör auf damit. Mach doch nicht weiter. Das ist Buße, das ist Umkehr. Lauf doch nicht einfach weiter wie bisher. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Weshalb? Denn unser Gott ist reich an Vergebung. Glaubst du das? Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb Menschen nicht zu Gott kommen, wollen, können, wie auch immer. Es kann ihr Stolz sein, dass sie sagen, ich habe das nicht nötig. Ich brauche Gott nicht. Schade, dass du das noch nicht erkannt hast. Es gibt Menschen, die nicht zu Gott kommen, weil ihre eigenen Pläne ihnen so gut tun. Oh, ich mache selber, was ich will. Ich bin gerne mein eigener Herr. Aber auch dann hast du Gott noch nicht wirklich richtig tief verstanden, wer Gott ist. Du hast auch noch nicht wirklich verstanden, wie das Leben funktioniert auf dieser Welt. Und wie schnell deine Pläne in Bruchstücke zerfallen sind. Und was dann? Wer kümmert sich dann um dich? Gott ist ein Gott, der reich an Vergebung ist. Und er wird sich über dich erbarmen. Und ich bin ganz sicher, er tut es anders, als ich das tue. Denn ich bin oft erbarmungslos. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit der Gemeinde, mit meinen Feinden erst recht. Aber Gott ist reich an Vergebung. Er wird sich erbarmen. Was muss ich also tun? Ich muss einfach meine Schuld einsehen. Ich muss damit zu Jesus gehen und ich muss ihn um Vergebung bitten. Das ist der ganz einfache Weg. Und ich werde es nicht müde, das immer wieder zu predigen, auch zu der neuen Jahreslosung. Denn die Jahreslosung heißt ja, Johannes 6, Vers 37, ich werde niemanden abweisen. Wenn wir diesen Gott nicht hätten, was würden wir dann tun? Wo wären wir dann heute? Wir wären gar nicht hier. Wo wären wir dann in Bezug auf die Ewigkeit? Auch nicht bei ihm. Und der einfache Weg ist dieser Weg des guten Übeltäters, der seine Schuld einsieht. Also wenn ihr an die Jahreslosung denkt, dann denkt daran, dass Gott wirklich keinen abweist. Keinen. Bis auf einen. Den Übeltäter, der nicht seine Schuld einsieht. Der nicht zu Jesus kommt damit. Der Gott nicht um Vergebung bittet. Den muss Gott abweisen. Er kann gar nicht anders. Weil er Gott ist. Ich möchte euch an dieser Stelle noch eine Geschichte lesen. Ich mache das mit meinen Kindern immer abends. Wir lesen fortlaufend gute Bücher mit Erzählungen, die den Glauben herausfordern, die ermutigen, Jesus nachzufolgen. Und es gibt eine Geschichte, die genau diese Predigt, glaube ich, nochmal auf den Punkt bringt, die Jahreslosung vielleicht nochmal ganz neu zum Leuchten und Strahlen bringt. Ihr könnt euch also zurücklehnen, es euch gemütlich machen. Ich hätte fast gesagt, nehmt den Kaffee raus, aber den habt ihr ja nicht. Und lasst es einfach auf euch wirken. Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen. Neugierig fragten sie, was das wohl für einer sein mochte. Der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier, in dieser Stadt, hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnern konnte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gemacht hatte, an den Gartenweg, auf dem er Fahrrad fahren gelernt hatte. Monatelang hatten seine Eltern gespart, um ihm das Fahrrad zu kaufen. 10 Jahre später wurde aus dem Fahrrad ein Motorrad. Er selbst ließ sich immer seltener zu Hause blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Da war es doch in den Kneipen und Diskos viel lustiger. Heute aber erinnerte er sich gar nicht mehr gerne an diese Zeit zurück. Vor allem nicht daran, dass ihm eines Tages die Schultern bis über beide Ohren gewachsen waren. Er scheute sich, seine Eltern um Geld zu bitten. An einem Sonntagnachmittag hatte er sie trotzdem besucht und sie hatten sich sehr gefreut über seinen unangekündigten Besuch. Er hatte es aber nicht übers Herz gebracht, sie um Hilfe zu bitten. Er wusste aber, wo sein Vater das Portemonnaie aufbewahrte. Und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hatte er sich ganz einfach bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich auch nach all dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen und auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Danke für die Geschichte mit Blunz. Passt sehr gut heute. Doch dort in seiner Zelle hatte er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche herumwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellwand malte, da wünschte er sich, wenn ich erst aus diesem Loch heraus bin, dann möchte ich sie noch einmal sehen. Und überhaupt, hoffentlich leben sie noch. Und ich hoffe, sie wollen mich auch sehen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, da fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle. Aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim. Eine Sehnsucht, die ihn nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit den Stiefmütterchen, an eine Kindheit auf einer Schaukel, an einen Jungen auf einem Fahrrad. Er wollte nicht einfach völlig mittellos nach Hause kommen. Und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte eigentlich schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich große Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt noch für ein Recht, einfach so bei seinen Eltern hereinzuspazieren? Würden sie den heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt als ihren Jungen erkennen? Der, der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in einem Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Und dieser Brief endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt, anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt, aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich in dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es auf jeden Fall noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Aber er wusste, ewig konnte er diesen Augenblick auch nicht hinauszögern. Und damit die Wahrheit. Vielleicht waren seine Eltern inzwischen schon ausgezogen. Und wenn kein Taschentuch da war, dann würde er wenigstens in der Stadt ein paar Erkundigungen einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wusste auch nicht, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, aber ihn nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien und die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße. Und dann stand er da und starrte und starrte und starrte. Soll ich noch weiterlesen? Oder machen wir morgen weiter? Also, bei meinen Kindern geht es dann immer am nächsten Tag, wenn es am spannendsten ist. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen. Aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Rotes Backsteinhaus? Das schien ein Schneehaus zu sein, das da in der Sonne glänzte. Die Eltern hatten kein Missverständnis riskieren wollen. Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er die Straße runter und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Jesus, Gott, er weist niemanden ab. Der zu ihm zurückkommt wie dieser verlorene Sohn, der seine Schuld einsieht, der um Vergebung bittet. Das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte für dieses neue Jahr, was ich auch mir selber zu Herzen nehmen möchte, damit ich nicht mehr so viel Menschen abweise, wie ich es vielleicht bisher getan habe. Einen kleinen Merksatz. Und vielleicht hilft er in dem Reden auch zu Hause am Mittagstisch heute oder wo auch immer. An Jesus kommt keiner vorbei. Jetzt fragst du dich, wie der passt. Nun, derjenige, der mit seiner Schuld zu Jesus kommt, der kommt nicht einfach an ihm vorbei, sondern Jesus nimmt dir die Schuld ab. Und wenn du zu Jesus läufst, super. Aber diejenigen, die meinen, dass sie an Jesus vorbeikommen, ohne ihre Schuld einzusehen, sie kommen nicht an ihm vorbei. Und das haben wir auch in dem Lied vorhin gehört, in dem letzten Lied von der Band, die gesungen hat, dass jedes Knie sich beugen wird eines Tages. Tu es doch freiwillig heute. Und dann wird Freude sein für dich und auch für Jesus. Tust du es nicht, dann muss er dich leider abweisen. Ich möchte euch ganz gerne mit einem schönen Gedanken von der Jahreslosung hinterlassen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Lied zu der Jahreslosung. ich denke, dass einige von euch das inzwischen auch schon gehört haben, kennengelernt haben. Und zwar der Gerhard Schnitter hat ein ganz tolles Lied komponiert und es sind vier Männer, die singen wunderbar. Also nichts gegen euch, ihr Band, also ich höre euch auch sehr gerne. Aber mir persönlich ging das Lied runter wie Öl. Einfach ein ganz, ganz toller Text, der diese Jahreslosung aufgreift und uns bewusst macht, wie wir zu Gott kommen können. David, ich glaube, du bist dran. Ich habe es dir auf den Desktop gezogen. Danke.